Liebe Sportfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein heutiger Gast ist Sportjournalistin und Moderatorin Anne Kamphausen. Sie arbeitet heute als Freelancerin unter anderem für Dein und betreut dort Basketball. Sie ist aber auch in vielen anderen Sportarten unterwegs. In der Folge erzählt sie, welche Sportarten das sind und wie sie zu all dem gekommen ist. Außerdem sprechen wir über Reisestrapazen, Terminkollisionen und andere Dinge, die zu ihrem Alltag gehören. So erzählt sie zum Beispiel von einer Autofahrt von München nach Paris zu den Olympischen Sommerspielen. Seid gespannt auf all das und noch viel mehr in der neuen Folge Sportsfreunde. Zur Info, die Folge mit Anne Kamphausen habe ich im August 2025 aufgenommen.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Herzlich willkommen, Anne, hier im Podcast Sportsfreunde. Freut mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, in deinem sehr engen, getakten beruflichen Alltag hier mit dabei zu sein. Du bist Freelancerin als Sportjournalistin, arbeitest jetzt für Dein, hast aber auch für andere Arbeitgeber schon gearbeitet und hast viele verschiedene Sportarten, die du abdeckst, richtig?
Ja, so sieht's aus. Also ich habe mal durchgezählt, 11 müssen es jetzt sein.
Wow.
Für die ich gearbeitet habe, habe ich auch nicht mit gerechnet als Berufseinsteigerin. Ich dachte, dass man da ja sich dann doch irgendwie festlegt oder beschränkt. Aber das hat auch so seine Vor- und Nachteile, wenn man sich da breit aufstellt. Und ich bin auch sehr happy mit.
Ja. Und welche Sportarten deckst du alles ab? Also ich habe gesehen, Volleyball, Basketball, was ist da noch alles in deinem Portfolio drin?
Ich habe mein Volontariat bei Sport 1 gemacht und da ist eigentlich so alles angefallen, was gerade stattgefunden hat und wo Sport 1 vielleicht dann auch die Rechte hatte. Zum Teil hat sich das sehr, sehr kurzfristig ergeben und so habe ich dann ja auch mal mit Sportarten wie Eishockey oder Paddle zu tun gehabt, wo ich vorher eigentlich gar keine Berührungspunkte hatte. Das waren für mich so Sachen, die man mal im Winter- oder Sommerurlaub ausprobiert hat vielleicht maximal. Und genau, ansonsten Fußball ist natürlich ein großes Thema gewesen bei Sport 1. Ich selber habe aber beruflich mit Beachvolleyball angefangen. Ich komme gar nicht aus der Sportart, deswegen war das untypisch. Aber während Corona habe ich mit Beachvolleyball privat angefangen und mein Bruder spielt Hallenvolleyball. Und so kam das dann, dass ich auf der Schiene gelandet bin. Selber mache ich Leichtathletik. Da hat sich jetzt beruflich noch nicht so viel ergeben, also im Sportjournalismus. Aber wer weiß, was da noch kommt. Also ich hätte auf jeden Fall Bock. Und ich habe auch 17 Jahre lang Springreiten gemacht und nach dem Abitur auch mal 2 Jahre beruflich. Deswegen, ja, das ist sehr divers, aber ich fühle mich so grundsätzlich natürlich durch meinen eigenen Background in den olympischen Sportarten zu Hause. Und für mich ist eben Sportjournalismus viel breiter, als es manchmal so in der Medienlandschaft aussieht in Deutschland. Und ich finde das gut. Ich habe da Bock drauf. Für mich ist Sport Sport und da gibt es irgendwie keine Grenzen. Und deswegen bin ich da auch mal sehr dankbar für Diversität oder auch Plattformen, jetzt auch für diese, die dann eben so das ganze Repertoire abbilden.
Und Dein ist ja noch relativ neu, relativ frisch auf dem Markt. Was macht für dich Dein als Arbeitgeber aus? Was findest du besser als bei anderen Arbeitgebern, ohne jetzt Sport 1 oder andere Arbeitgeber zu bashen oder so? Aber was macht für dich Dein aus?
Also ich fand es schon immer spannend, bei jungen Unternehmen zu arbeiten. Damit habe ich schon während des Studiums angefangen. Und als die Idee von Dein aufkam, so der erste Werbeslogan kam mir sehr zugute. Also das klang eben gerade nach diesem breiten Feld, dass sie viele Sportarten, die jetzt vielleicht nicht da sind, wo man das sich so als interner vorstellt oder wo man einfach sehr viel Potenzial sieht, dass man die Sportarten größer machen will, als sie jetzt gerade sind. Und das ist natürlich jetzt in meinem Fall, ich bin viel im Basketball unterwegs, für Dein absolut zutreffend. Also wir sind Weltmeister und gefühlt ist das viel zu viel abgeebbt und wir machen da viel zu wenig draus. Und da sehe ich unfassbare Potenzial, was noch lange, lange nicht ausgeschöpft ist. Und was es an Dein so spannend macht, dort zu arbeiten, ist natürlich auch das junge Team. Also da sind ganz viele junge Leute, die einfach Bock haben, die vielleicht noch nicht so lange in der Szene sind und auch so eine gewisse Naivität mitbringen. Das hat seine Vor- und Nachteile definitiv, aber was uns, glaube ich, alle verbindet, ist, dass wir Bock auf den Job haben, dass wir bereit sind, so die berühmte Extrameile zu gehen und vielleicht auch neue Dinge zu finden, zu sehen, zu versuchen, einfach die umzusetzen. Das kann mal klappen, das kann mal nicht klappen, aber es ist auf jeden Fall immer mit Innovation in einer gewissen Weise verbunden und den Sport, man kann nicht immer alles neu erzählen, aber man kann es vielleicht versuchen, es irgendwie anders zu erzählen oder vielleicht auch neue Wege finden, wie man Dinge erzählen kann und das ist unfassbar spannend bei deinen. Und es gibt natürlich riesige Unterschiede zu anderen Sendern, auch zu den Öffentlich-Rechtlichen, wie die arbeiten. Und für mich ist das aber cool, so die ersten Berufsjahre direkt so ein gesamtheitliches Bild aufzubekommen und verschiedene Perspektiven so zu gewinnen. Und ich finde immer, man wächst mit den Erfahrungen. Ich bin nie ein Mensch gewesen, der vor einer Erfahrung gesagt hat, so das ist was für mich oder nicht. Ich habe immer erst die Erfahrung machen wollen und dann für mich so zu urteilen oder auch einen Weg zu finden, was vielleicht am besten funktioniert. Obwohl es wahrscheinlich in ganz vielen Themen nie die beste Entscheidung gibt, sondern halt eine mögliche, die für einen selber dann persönlich irgendwie die richtige ist.
Und lieber mal versuchen und dann merken, okay, ist doch nichts für mich, als von Anfang an zu sagen, ist gar nichts für mich. Also ich finde das immer so ähnlich, wie man vielleicht von den Eltern früher als Kind gesagt gekriegt hat, nee, das mag ich nicht, das Essen. Und die Eltern haben gesagt, probierst, dann weißt du, ob du das magst. Aber vorher weißt du es ja nicht. Ähnlich ist es auch in dem Berufsbild, oder?
Ich meine, das hat man ja auch ganz oft. Du probierst es einmal, magst es vielleicht nicht. Ja. 3 Jahre später probierst du es nochmal und auf einmal
plötzlich magst du es.
Findest du es mega gut. Ja. So. Ja. Also das ist halt auch so eine Sache, dass man da, glaube ich, nicht müde werden darf. Und ich habe das relativ schnell auch in meinem Volontariat gemerkt, wenn du dann mal eine Routine hattest, die vielleicht nur ein paar Wochen oder Monate angehalten hat, wie schnell man da hinkommt zu sagen, ah, ich habe das ja jetzt beim letzten Mal so gemacht und bei dem Mal davor, jetzt mache ich das wieder so. Und ich finde, das ist schwierig, dass man nicht einschläft, dass man immer versucht, irgendwie frisch zu bleiben, Dinge neu zu denken und ja, nicht müde wird in dem Job. Ich glaube, als Freelancer ist es ein bisschen einfacher. Als Angestellter hat man eher nochmal so eine Struktur. Da kommen wir vielleicht auch noch später dazu, was so Vor- und Nachteile in dem Berufsfeld sind, einfach insgesamt. Ja, und ich glaube, das ist ein großer Vorteil, dass man, wenn man sich breit aufstellt und bei vielen Unternehmen ist, dass man halt auch so ein bisschen, ja, nicht einschläft und einfach versucht, immer wieder Dinge neu anzupacken.
Weil man ja als Freelancer auch quasi selbstverantwortlich ist für seine Aufträge und für sein, dass das Geld reinkommt und nicht abhängig ist von einem Arbeitgeber sozusagen. Wie bist du zum Freelancen gekommen? Hast du dir irgendwann gesagt, okay, ich bin müde, die Bewerbung zu schreiben und jetzt mache ich es mir so auf das eigene Art? Oder war das schon immer in dir drin, dass du sagst, hey, das, wenn, dann mache ich es auf meine Art und boxe mich alleine durch oder auf meine Art durch?
Ja, also zum einen glaube ich, dass das mir ein bisschen in die Wiege gelegt wurde, weil meine Eltern auch beide selbstständig sind und ich das eigentlich immer cool fand. Ich bin schon auch jemand, ich habe keine Angst vor Herausforderungen oder ich brauche auch nicht diese Sicherheit, die, glaube ich, viele so für sich auch beruflich und auch finanziell sich vielleicht auch wünschen. So dieses Verlangen habe ich nicht unbedingt, beziehungsweise auch dahingehend keine Ängste. Ich habe da schon auch so das Selbstvertrauen, dass wenn ich Bock habe auf Arbeiten und immer viel arbeite, dann wird der Punkt schon irgendwie passen. Ja, und ansonsten hat sich das auch einfach ergeben, weil ich mich auch nicht für eine Sache entscheiden wollte. Also es ist natürlich einfach Fakt, dass verschiedene Sender haben dann verschiedene Rechte.
Klar.
Und wenn du dann dich breit aufstellen willst oder nicht nur eine Sportart hast, die du machen willst, dann macht es schon durchaus Sinn, sich da vielleicht dann auch einfach, naja, breiter aufzustellen. Weil sowas habe ich jetzt öfter genannt, aber ja, so kommt es halt.
Ja.
Ja, du fängst halt irgendwo an, dann kommt halt was dazu, dann kommt halt wieder was dazu und dann hast du halt irgendwann 4, 5 Arbeitgeber oder Auftraggeber. Und also für mich funktioniert das. Das ist natürlich zeitlich hier und da kritisch. Gott sei Dank habe ich mir das jetzt so gelegt. Ich habe Sommersportarten und Wintersportarten und dadurch funktioniert das ganz okay. Aber auch da gibt es Überschneidungen und dann muss man halt einfach auch so eine gewisse Organisation lernen und Zeitmanagement ist ein großes Thema. Das war nicht immer so einfach, weil am Anfang hast du gedacht, ja, du sagst erstmal hier zu, dann sagst du noch das zu, dann gab es Terminverschiebungen und ruckzuck hatte man dann 3 Dinge an einem Tag, was dann irgendwo nicht mehr funktioniert hat, erst recht nicht, wenn dann der Reisefaktor dazu kommt.
Aber von A nach B zu kommen
sein muss. Mhm. Ja, und das ist ehrlich gesagt immer noch öfter mal ein Pain. Auch jetzt gerade, ich habe dir vorhin erzählt im Vorgespräch, dass ich seit ein paar Wochen unterwegs bin. Und es ist ganz oft so, dass ich dann irgendwie geplant hatte, ja, zwischenzeitlich fahre ich dann nochmal nach München, wo jetzt gerade mein Zuhause ist, seit ein paar Jahren. Aber jetzt hat sich das nicht ergeben. Und für ein paar Tage vom Norden Deutschlands in den Süden zu fahren, hat sich nicht gelohnt. Dann ist man doch irgendwie länger unterwegs und ich habe gar keine Sachen gepackt für irgendwelche Events. Dann muss man wieder was organisieren. Und das, ja, das ist alles Zeitmanagement. Man muss da irgendwie versuchen, so seinen besten Weg zu finden. Und insgesamt, glaube ich, teilen es viele Kollegen, dass es hier und da ein Wahnsinn ist und ein großes Chaos. Da muss man auch Bock drauf haben. Das ist nicht nur immer spaßig. Ich find's cool. Mal gucken, wie lange noch. Vielleicht habe ich mit 40 auch mal das Bestreben nach einem geregelteren Alltag, aber jetzt gerade genieße ich das sehr, muss ich sagen.
Und in jungen Jahren hat man ja auch eben noch die Energie, um solche verrückten Dinge in Anführungsstrichen zu machen und zu sagen, ja komm, ich bin heute in München, morgen bin ich in Berlin, dann geht's nach Frankfurt, dann nach Leipzig und danach bin ich noch in Dortmund und dann bist du einmal quer durch die ganze Republik gereist. Reist du mit dem Zug, also mit öffentlichem Verkehr, oder hast du ein Auto oder wie machst du das?
Ja, ich habe ein Auto und ich reise aber jetzt hier mit der Bahn. Also gerade, wenn du halt tote Zeit vermeiden willst, dann kannst du halt einfach in der Bahn noch dich ja für Spiele vorbereiten oder dir irgendwas durchlesen und so. Das hat schon seine Vorteile, auch wenn jetzt die Deutsche Bahn nicht immer mein bester Freund ist.
Geht aber gut.
Also ja, ziemlich das. Ich glaube, dass jedem Deutschen so, der mal hier und da öffentlich reist. Ja, mit dem Auto, ich habe das am Anfang oft gemacht, weil das Auto für mich so ein kleines Zuhause war, um ehrlich zu sein. Das war für mich so ein Rückzugsort, Sicherheit. Wenn irgendwas schief geht, kannst du dich ins Auto setzen und nach Hause fahren oder wegfahren oder wie auch immer. Irgendwie habe ich das am Anfang fast schon ein bisschen gebraucht gefühlt. Ja, aber mittlerweile mache ich das nicht mehr so gerne, weil es einfach ja auch Fakt ist, Sportveranstaltungen gehen bis spät abends und dann immer noch nach Hause fahren. Da bist du die ganze Nacht unterwegs. Das ist schon auch gefährlich. Und das darf man nicht unterschätzen. Und ich glaube, ich habe das auch am Anfang so ein bisschen hier und da unterschätzt. Auch Reisezeiten. Ich weiß noch, zu den Olympischen Spielen bin ich auch mit dem Auto gefahren, weil sich das zeitlich nicht anders ausgegangen ist.
Nach Paris?
Mit, ja, genau.
Heilige Maria, in Wars.
Ja, da bin ich von München aus gefahren und ich hatte noch vorher eine Sport-1-Schicht und habe aber bei den Olympischen Spielen für einen anderen Auftraggeber gearbeitet. Das heißt, zu der Zeit war ich noch bei Sport-1 fest und habe mir dann quasi Urlaub genommen für die Olympischen Spiele. Bin dann am Abend nach meiner Sport-1-Schicht ins Auto und Richtung Paris die Nacht durchgefahren. Natürlich fast nicht geschlafen. Und das sind halt Geschichten so, ich bin schon ein bisschen wahnsinnig gewesen, was solche Dinge angeht und finde es irgendwie auch ganz witzig hier und da, aber es ist halt massiv unvernünftig und ich glaube, da muss man irgendwann dann auch mal sagen, so, das ist auch nicht gesund, ist ja auch so und das kannst du nicht ewig so machen, deswegen, ja, versuche ich da so ein bisschen meinen Planungsvorstand hochzuschrauben, sagen das so auch zum Gefallen für meine Mama.
Das kenne ich gut.
Da wird die keinen Herzinfarkt gekocht. Ja, aber da habe ich schon viele verrückte Dinge gemacht. Das ist spannend, das ist aufregend, das ist wirklich auch das Gegenteil von langweilig und das wollte ich auch immer von meinem Leben, dass ich halt was habe, wofür ich so brenne und richtig Bock drauf habe und in erster Linie auch einfach Spaß an der Arbeit und nicht nur einen Beruf habe, um quasi Geld zu verdienen. Das war mir sehr wichtig. Und ich glaube, das habe ich erreicht und jetzt muss man halt versuchen, da bestmöglich sich so durchzuhangeln und auch so seine Strukturen und Dinge zu finden, mit denen man klarkommt und die auch funktionieren für einen. Und genau, deswegen, die Bahn ist schon, die ist schon solide und da kann nicht viel passieren, außer dass du in eine falsche Bahn einsteigst, wenn man müde ist.
Ja, und die falsche Richtung fährst oder sowas, ja.
Ja, genau. Das sind alles noch kleine Cut-off-Gruppen. Ich glaube, im Auto ist man da schlechter aufgehoben auf der Autobahn.
War diese Paris-Autofahrt von München nach Paris die verrückteste Sache, die du mal gemacht hast? Oder gab es noch was noch Verrückteres?
Nee, ich glaube, es gab schon noch verrücktere Dinge, die ich gemacht habe. Weil, also immer wenn ich mir Sachen in den Kopf setze und die ich dann auch unbedingt will, dann habe ich so das Gefühl, gibt es da für mich keine Grenzen, was den Verstand angeht. Deswegen Da gab es sicherlich viele vergleichbare Dinge, aber das Paris-Beispiel relativ markant, weil auch die Abreise ähnlich verlief. Da war die, ich glaube, das Closing in Paris war irgendwie irgendwas Sonntagabend. Und dann musste ich am nächsten Morgen relativ spontan sehr früh im Sender sein für einen Termin. Und dann lief das ähnlich ab. Ich musste die Abschlussveranstaltung dann sausen lassen, bin ins Auto, wieder nach München gefahren. Und ich weiß noch, dass ich so eine halbe Stunde vor dem ersten Meeting am Montag dann in München war und es auch gerade so geschafft hat in den Sender. Und war natürlich super fertig. Also die Nacht weiß ich auch noch, das war eine schreckliche Autofahrt. Da habe ich immer irgendwo angehalten, 10 Minuten geschlafen, wieder weitergefahren. Ja, ich sag mal so, im Adrenalinrausch funktioniert das, aber halt nicht, wenn du von Paris nach München fährst. Es sind halt zu viele Stunden, um das aufrechtzuerhalten. Im Nachhinein bereue ich das alles überhaupt nicht. Es hat auch immer funktioniert, aber ich versuchte halt im Laufe der Jahre schon dazu zu lernen und zu sagen, jetzt als Freiberuflerin, nach solchen Aktionen, gönn dir da mal 2 Tage Pause. Mach mal ein bisschen ruhiger. Sortiere erstmal deine Sachen, auspacken, Wäsche waschen. Man kennt es, wenn man von einer langen Reise nach Hause kommt, dass man das nicht dann irgendwie abends 23 Uhr noch machen muss. Genau, das sind so alles Learnings. Aber die ersten Berufsjahre waren Wahnsinn. Aber ich glaube, das geht wahrscheinlich nicht nur uns in der Medienbranche so, die dann so seit 1, 2 Jahren selbstständig sind. Das geht ganz vielen anderen auch so. Also ich habe da viele Leute aus dem Studium, die ähnlich verrückte Arbeitszeiten haben in anderen Branchen. Deswegen will ich mich da gar nicht so rausnehmen, dass das irgendwie so outstanding ist. Sondern ich glaube wirklich, dass das bei vielen, die richtig Bock haben, auch so beruflich was auf die Beine zu stellen, einfach dann so ein bisschen Must-Help ist. Man muss halt am Anfang Gas geben, um darauf irgendwie aufzubauen und ein gutes Fundament vielleicht auch zu haben.
Ja, definitiv. Am Anfang muss man, glaube ich, also das kann ich auch, was diesen Podcast hier angeht, bestätigen. Man muss ziemlich reinhauen und versuchen, möglichst viel zu organisieren, beziehungsweise schon vorab zu arbeiten. Und in meinem Fall jetzt mit diesem Podcast, ich bin auch, also nach Deutschland bin ich jetzt noch nicht so groß gereist mit dem Podcast, aber ich bin schon quer durch die Schweiz gefahren und mache das auch immer gerne. Ich sage auch den Gästen immer, ist gar kein Problem, ich komme gerne nach Bern, nach Luzern, nach St. Gallen. Ich wohne in Zürich, Nähe von Zürich und fahre noch gerne Auto. Das ändert sich vielleicht irgendwann mal, aber noch fahre ich gerne Auto. Auch wenn ich ins Auto reinsitze, nicht immer der netteste Autofahrer bin, wenn es nicht läuft. Aber da bin ich, glaube ich, nicht der Einzige. Aber man muss schon Gas geben, definitiv, wenn man so selbstständig ist, wie du jetzt, oder ich jetzt mit diesem Podcast, um das halt selber auf die Beine zu stellen. Ja.
Voll, also man darf halt, glaube ich, nicht zu bequem sein. Ja. Man muss schon irgendwo realistisch bleiben und sagen, weil das, glaube ich, auch ein Thema ist, gerade in der Branche, dass man auf seine Gesundheit achtet. Ich glaube, dass man das schnell vergisst und schnell denkt, die Grenze ist weiter weg, als sie vielleicht ist. Und das ist am Anfang, gerade wenn man das vielleicht noch nie hatte, ist es ja auch schwer, die Grenze zu wissen, um die Grenze zu wissen, wo die ist. Und natürlich ist das ein bisschen austesten, aber ich finde, dass da hatte ich schon auch gute, sagen wir, Mentoren oder auch im Volontariat Leute, die dann gesagt haben, pass auf, guck aber, dass es nicht zu viel wird. Also da muss man, glaube ich, dann auch ehrlich sein und auch so ein bisschen reflektieren und sich dann manchmal so zurückgeben und sagen so, ja, okay, ich glaube, immer krank zu arbeiten beispielsweise ist jetzt auch nicht die beste Idee. Oder dann ja auch einfach, mir war es schon wichtig, also ich weiß, dass ich ein Karrieremensch bin, aber mir ist es auch wichtig, dass das Privatleben mittlerweile nicht zu kurz kommt. Und selbst wenn ich dann manchmal super viele Pläne mache, dann denke ich hier und da dann doch, so viel und jetzt sei mal vernünftig, wo brauchst du jetzt vielleicht dann doch mal 1, 2 Tage, wo du jetzt rauskommst? Und er hat halt gemerkt, ja, und ich habe das gemerkt, also ich bin jetzt viel in Städten unterwegs, komme aber eigentlich von einem ganz kleinen Dorf, wo gar nichts ist. Und ich habe das gemerkt, als ich so ein paar Tage jetzt mal in meiner alten Heimat war, wie still es auch immer ist. Und wie gut einem das auch tut.
Man genießt also die Stille plötzlich, ne? So, okay, es ist nichts mehr um einen rum und ja.
Und ich meine, klar, hat man auch in der Stadt, wenn man zu Hause ist, vielleicht Stille, aber das ist eine andere. Also du hast halt keinen Baulärm, du hast keine Autos, du hast keine Straßenbahn. Es ist einfach mal so ruhig. Und ich glaube, so diese alten Gewohnheiten, die man vielleicht aus der Jugend kennt, aus der Kindheit kennt, die hier und da nochmal so fast schon zu zelebrieren. Mal so einen Tag, vielleicht auch nur einen Tag im Monat, das versuche ich mir schon auch anzugewöhnen, weil ich glaube, dass man das vielleicht vermisst, ohne es zu wissen, hier und da.
Ja.
Und das erdet einen auch dann immer wieder. Genau, und da versuche ich schon hier und da auch mal jetzt Vernunft walten zu lassen. Ich gehe jetzt auf die 30 zu. Ich muss jetzt erwachsen werden.
Ich kann mir aus eigener Erfahrung sagen, dass die 30, die macht das nicht aus. Man kann auch mit über 30 noch das Kind in sich tragen.
Ja, ja, das, ich glaube auch, dass das bei mir bleibt. Das haben mir viele Leute immer gesagt, dass sie das cool finden, dass ich irgendwie noch so eine kindliche Naivität hier und da habe. Und ich will mir das auch aktiv weiter beibehalten, weil ich finde so, dass da schwingt ja einher, dass du so träumst und irgendwie, ach ja, manchmal stelle ich mir so Sachen im Kopf vor, die vielleicht unrealistisch sind und dann denke ich mir manchmal so, ja, warum eigentlich? Also du träumst doch einfach und wenn du in die Richtung gehst und merkst, das funktioniert doch, dann cool und wenn nicht, dann ist das auch in Ordnung, weil dann findest du vielleicht auf dem Weg irgendwelche Dinge, die besser sind oder womit du dich halt wohler fühlst, aber das ist so, ich finde das immer schwierig, wenn immer alle Leute oder viele Leute wollen, glaube ich, erwachsener sein, als es vielleicht gut wäre, hier und da. Und ich versuche das schon so ein bisschen mir aufrecht zu halten.
Beizubehalten, das Kind in dir, das auch ab und zu mal so Träume zulässt oder Träume träumt sozusagen. Was sind denn das dann für berufliche Träume oder sonst, geht es mal vom beruflichen Träumen aus, die dir dann so in den Kopf schießen, das innere Kind sagt?
Ja, also was interessant ist, mein berufliches Ziel für meine gesamte Karriere war zu einem gewissen Zeitpunkt in meinem Leben, die Basketball-Bundesliga zu moderieren. Und das habe ich ja dann tatsächlich vor 2 Jahren geschafft. Und ab dem Zeitpunkt war ich dann mit dem Mindset unterwegs, ja okay, jetzt habe ich mein Karriereziel quasi erreicht und alles, was jetzt kommt, ist Bonus. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt gerade so in Amerika Leute oder auch Leistungssportler, die so diese Mentalität haben, you already won. Also du hast schon gewonnen und jetzt kannst du eigentlich nur noch positiv darauf aufbauen, weil du, keine Ahnung, vielleicht auch allein schon der Fakt, du bist Leistungssportler. Das war dein Ziel als Kind. Du hast den Traum gehabt, in der Basketball-Bundesliga zu spielen, in der Fußball-Bundesliga, wo auch immer. Und klar gibt es dann trotzdem Rückschläge oder Niederlagen, wo du jetzt sagst, so, boah, das war jetzt irgendein Scheißtag. Aber dass du so in dir trägst, dass du eigentlich das, was du erreichen wolltest, schon erreicht hast. Und das war so mein Hauptziel, dass ich so diese, ja, von Grund auf Positivität versuche, mir aufrechtzuerhalten, auch wenn das nicht immer klappt, da bin ich auch ehrlich, das geht weit entfernt vom Perfekten, so, aber ist es schon. Ja, deswegen, ich habe mir jetzt so Etappenziele gesetzt erstmal. Ich will auf jeden Fall wieder bei den Olympischen Spielen 2028 beruflich tätig sein, vielleicht in einer größeren Rolle, wie es jetzt bei den letzten Olympischen Spielen war, aber ich finde irgendwie dieses Ziel clever, weil dann hast du halt was so in näherer Zukunft ist, was auch so handfest ist, worauf man sich so auch freuen kann und so aktiv hinarbeiten kann, weil wenn ich jetzt sage, so, keine Ahnung, irgendwann will ich mal irgendeine fiktive Sendung haben oder wie auch immer, die es vielleicht jetzt auch gar nicht gibt.
Ist das nicht so greifbar? Ja, ist nicht so greifbar, ne, ja.
Ja, genau. Und ich finde auch schwierig, jetzt dir eine konkrete Sendung zu sagen, weil meine Erfahrung ist, dass so viele Dinge zusammenkommen müssen, damit das passiert. Du musst da einfach ein bisschen auch Glück haben, am richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort sein, die richtigen Leute kennen, die müssen dich auch gut finden. Und das ist halt so, das ist, finde ich, so schwierig. Aber jetzt zu sagen, keine Ahnung, 2028 hätte ich so insgesamt bei diesem Event die und die Rolle, das ist irgendwie für mich zumindest realistischer. Ob das jetzt passiert, keine Ahnung, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auf jeden Fall vor Ort sein werde, wie auch immer.
Ob jetzt als Moderatorin oder Reporterin oder Field-Reporterin ist dann
ja,
sekundär.
Genau.
Ja.
Zur Not als Fan. Aber das glaube ich nicht. Irgendwas zum Arbeiten wird es da schon geben.
Kannst du dich noch erinnern an deinen ersten beruflichen Auftrag, was du da gemacht hast, welcher Sport das war und wie sich das auch angefühlt hat in dem Moment, das zum ersten Mal sowas zu machen?
Meinst du jetzt als Moderatorin oder insgesamt als Journalistin?
Insgesamt als Journalistin vielleicht als erstes. Wenn es Moderatorin auch ist, dann ja.
Ja, das war während Corona für VJoy.de. Das war quasi während meines Sportstudiums, da war ich in Leipzig. Und das war dann auf einem Event. Ich bin mir nicht sicher, ob es vielleicht da sogar schon die deutschen Meisterschaften waren vor Ort. Und da kam es dann so ein bisschen durch einen Zufall oder einfach, weil meine Chefin den Einfall hatte, so, ja, mach doch hier mal ein paar Interviews. Und dann, ja, wir hatten hier noch so eine Kamera, die stellen wir jetzt hier mit auf und dann gucken wir mal, wie es läuft. Lass dich davon nicht einschüchtern.
Okay.
Und in meiner Naivität bin ich da halt dann hin, dachte mir so, ja, okay. Also ich komme ja nicht aus dem Beachvolleyball. Ich war dann erstmal auch so, okay, keine Ahnung, wie das jetzt wird. Aber ich würde sagen, ich bin jetzt nicht unbedingt schüchtern, auf fremde Menschen zuzugehen und hatte eigentlich immer das Gefühl, dass ich da relativ offen bin und auch gute Gespräche führen kann. Genau, und das hat dann auch so ganz gut funktioniert. Das war das letzte Jahr, wo auch Sport 1 die deutschen Meisterschaften im Free TV gezeigt hat oder da die Rechte hatte. Und so kam ich dann auch mit Sport 1 quasi in Verbindung. Und dann ja, ist daraus dann das alles entstanden.
Cool. Ja.
Ja, und das ist irgendwie schon ein guter Zufall. Und ich glaube irgendwie auch, dass das echt Vorteile mit sich bringt, wenn das alles so ein bisschen aus sich heraus entsteht. Weil es gibt ja viele Leute, die dann so, keine Ahnung, seit Jahren den festen Plan haben, ich will jetzt das und das machen. Und so ist es nun mal auch bei uns in der Branche, wenn du jetzt beispielsweise als Frau nicht unbedingt die passende Stimme dafür hast, dann kannst du da 5 Jahre studieren, was du willst, und dann kommst du zum Casting und dann sagen dir die Leute nach 2 Sätzen so, nee, sorry, das wird schwer. Das ist super bitter, das ist echt schwierig, aber am Ende ist es halt im Sport ja insgesamt so, du brauchst ein bisschen vielleicht auch Talent für die Sache, ob du jetzt Sportler bist oder an der Seite stehst, wie auch immer. Und da bin ich halt ultra dankbar, dass sich das dann so entwickelt hat. Aber ich hatte jetzt nicht unbedingt den festen Plan, als ich mein Studium studiert habe, dass ich das jetzt unbedingt werden muss. Das war so eine der Optionen. Ich hätte mir auch gut vorstellen können, irgendwas Sportpraktischeres zu machen. Ich habe auch mal über Physiotherapie oder sowas nachgedacht. Das wäre schon auch eine Option gewesen, aber dadurch, dass das dann einfach entstanden ist und ich mir dachte so, da habe ich mega Bock drauf, dann bleibe ich dabei. Ja.
Und beim Moderieren, Kommentieren, war das, was war da die zündende erste Erfahrung, die dich gepackt hat dann, das weiterzumachen?
Also am Anfang war das halt wirklich, dass ich dachte, so Reporterin, Interviews, Leute kennenlernen, das ist so mein Ding. Ich habe schon in der Schule auch gerne Vorträge gehalten, so ist nicht. Leute, klassisches Merkmal für Moderatoren. Und ja, dann ist es so ein bisschen entstanden, also dass man das halt irgendwie cool findet. Ich weiß noch genau, es gab eine prägende Situation, war aber schon in meiner Kindheit, dass mein Papa einen Klassenkameraden hatte, der die Sportschau moderiert hat, ein paar Jahre lang. Und der meinte dann damals so von wegen, ja, der hat es geschafft, der ist so Sportmoderator. Ja, also das war so für ihn so, das ist ein cooler Typ, weil der den und den Beruf hat. Und ich glaube, dass das dieser Satz prägend war, auch wenn ich jetzt nicht. Also meine Eltern waren jetzt nicht so die Eltern, die uns was vorgelebt haben und dann mussten wir diesen Weg gehen, das jetzt nicht. Aber trotzdem, ich glaube, dass solche Sachen, dass da einmal sowas hängen bleibt, was dich dein Leben lang vielleicht verfolgt. Und das war bei mir auf jeden Fall so eine Sache, ja.
Die dich dann dazu eigentlich gebracht hat, das zu verfolgen, das Moderieren, das Sportmoderieren und so. Ja.
Ja, genau, dass da halt einfach so ein Ideal entstanden ist. Also und dann war man halt schon quasi drin in dem Game und dann, klar, will man natürlich trotzdem mehr. Und dann kam halt irgendwann die Idee, boah, wenn man mal irgendwelche Live-Spiele moderieren würde, das ist ja schon so das Coolste, was du eigentlich machen kannst. Du gibst halt in der Halle vor Ort, ein geiles Sportevent. Du bist halt mittendrin und das ist, finde ich, schon trotzdem auch die, vielleicht nicht Königsdisziplin, aber das ist schon nochmal was anderes, als im Studio zu stehen. Also Studio hat auch so seinen Reiz und das hat halt auch seine Vorteile, dass du so ein bisschen sehr mehr Planbarkeit bei Studiosendungen beispielsweise, auch für dein Leben so insgesamt. Aber ja, Live-Sport, ich glaube, das ist immer das, wofür Sportmoderatoren oder Sportjournalisten angetreten sind. Das ist halt das, was dich reizt. Und so kam dann dieses Ziel so zustande, ja.
Live vor Ort sozusagen, wenn es passiert und mit den Emotionen zusammen, das dann zu übertragen in die Wohnzimmer, wie man so schön sagt, zu den Zuschauern. Das ist so das, was viele, glaube ich, auch reizt, dass sie diesen Weg auch gehen dürfen oder gehen wollen. Ne?
Ja.
Ja.
Voll. Also was ich manchmal so sehe, ich finde es halt cool oder was so meine Ambition ist, den Sport größer zu machen, Leuten zu zeigen, wie krass das ist, was da andere schaffen. Und ich versuche schon trotzdem einen guten Weg zu finden zwischen mich selbst nicht zu wichtig zu nehmen bei dem, was ich da mache, weil ich berichte ja nur über die Leistung von anderen. Aber trotzdem ist es natürlich Fakt, gerade wenn du Freelancer bist, dass du ja so ein kleines Einzelunternehmen gründen musst und du musst, also das ist manchmal noch so ein bisschen eine Gratwanderung, mit der ich hin und wieder hader, weil klar auch sowas wie Social Media spielt eine Rolle. Du musst eigentlich dich selbst als Person vermarkten, aber andererseits bin ich da so in den Job reingekommen und dachte mir so, boah, guck mal, wie krass die anderen sind. Das ist für mich so eine Schwierigkeit, mit der ich so gerade noch, oder vielleicht dauert das auch Ewigkeiten oder man findet da nie so den perfekten Weg, aber das ist so einerseits interessant und andererseits auch ein bisschen anstrengend hier und da.
Also ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass das als Freelancerin oder Freelancer gerade noch schwieriger ist, eben diese Gratwanderung. Ich habe auch schon mit einigen Sportkommentatoren, Sportjournalisten jetzt hier im Podcast sprechen dürfen und die haben auch ähnlich gesagt, hey, eigentlich ist ja das Event da unten das Hauptding und du solltest dich zurücknehmen und dich nicht zum Hauptact machen und trotzdem musst du versuchen, das Ganze einigermaßen rüberzubringen mit Emotionen und so weiter und dass das dann als Freelancer nochmal schwieriger ist, weil du ja trotzdem auf dich auch aufmerksam machen musst, auf deine Art, auf deine Stimme, auf deinen Charakter, auf deine Person, wie du es rüberbringst, dass das eine schwierige Gratwanderung ist, das kann ich mir gut vorstellen. Ja,
yes. Ja genau. Und ich sehe das auch bei Kollegen und Kolleginnen. Dem einen klingt das so für die Außenwahrnehmung besser, dem anderen schlechter. Aber dann ist halt schwierig im Medienbusiness, weil klar, die Leute, die auffallen, die sind im Zweifel immer die Bekannteren dann. Die bekommen dann vielleicht auch hier und da irgendwelche coolen Jobs aufgrund des Bekanntheitsgrades, wo dann andere das Nachsehen haben, die aber sagen so, nee, ich nehme mich da bewusst zurück. Und das ist, glaube ich, auch kein Streitthema, aber das sieht einfach jeder anders und das muss man auch so für sich entscheiden, wie da der beste Weg ist. Also, ja, es gibt ja oft dieses Alisa Schmidt-Beispiel auch. Die hat halt, was Marketing angeht, so ziemlich alles in die Waagschale geworfen. Das hat funktioniert. Die hat das auch natürlich ganz bewusst gemacht. Das ist kein Zufall, was da passiert ist.
Ist alles geplant.
Genau, das ist geplant. Das kommt jetzt nicht bei jedem gut an im Sport. Natürlich ist das so, dass sie dann auf irgendwelchen Werbeplakaten ist und jetzt bei diesjährigen deutschen Meisterschaften kommt sie nicht ins Finale und spielt natürlich sportlich gesehen gerade nicht die größte Rolle. Aber das sind verschiedene Ansätze. Ich finde, das ist auch gut, was sie da macht. Sie hilft ja auch der Sportart und sie zeigt halt vielen, was da auch gehen kann, so Richtung Marketing. Aber das wäre jetzt auch nicht was für jeden. Also da hat ja auch nicht jeder Bock drauf. Und das ist, muss man auch sagen, es ist wirklich ja auch Arbeit, was du da machst. Also das darf man auch nicht unterschätzen. Es ist nicht so, dass du da zwei Bilder machst und fertig ist die Laube. Also da gehört schon ein bisschen was dazu. Deswegen jeder, wie er Bock hat. Und ja, da muss man einfach für sich dann entscheiden, was man brauchen will.
Hast du im Laufe deiner beruflichen Karriere eine Art Vorbild gehabt oder irgendwann gesagt, hey, der Kollege, das und das gefällt mir an seiner Art, wie er arbeitet oder wie er sich vorbereitet oder seine Stimme oder wie er es rüberbringt oder sonst irgendwie?
Ich glaube, dass da viele SOS Logic nennen, mich auch. Ich bin einfach sehr sympathisch. Ich finde so, wie sie es rüberbringt, das ist nicht gestellt, das ist locker, das ist, passt sehr gut zum Sport, so insgesamt. Und ja, so unaufgeregt, authentisch, gut vorbereitet. Die Frau weiß was. Das ist so das Gesamtpaket. Sie stellt auf jeden Fall was dar. Und das finde ich super positiv, einfach im Gesamten. Natürlich ist auch, glaube ich, bei ihr in der Karriere nicht immer alles rund gelaufen und nicht alles hat funktioniert, aber sie ist halt immer auch sehr professionell und menschlich damit umgegangen. Und ich würde sagen, sie ist da auf jeden Fall ein gutes Beispiel. Und ich finde es auch irgendwie gut, da so jemanden zu haben, wo man sagt, den kann man jetzt hier nennen, aber ich war nie jetzt ein Fan von jemandem. Ich könnte dir jetzt zum Beispiel niemanden nennen, wo ich sage, so, boah, wenn ich eins zu eins wäre wie die Person, dann wäre es jetzt irgendwie mein Traum, weil ich schon glaube, man kann sich gerne hier und da mal was abschauen, aber muss das dann halt irgendwie auf sich anpassen und damit wohlfühlen. Deswegen, also sie finde ich mega cool und das ist sicherlich Goals, was sie da so vor der Kamera macht. Aber ansonsten, ich versuche relativ zufrieden mit mir zu sein und auch nicht zu streng. Ja, das dazu.
Nicht zu streng, aber auch quasi auch, hey, nächste Arbeit und nächste so ein bisschen dich beschäftigen im Sinn von genug zu tun zu haben, in dem Sinne.
Ja, ich glaube, das ist halt auch wieder so ein Ding, man ist halt ja oft überperfektionistisch mit sich selber und ich glaube, jeder, der mal Sprachnachrichten von sich selbst anhört oder irgendwelche Videoaufzeichnungen, wird sich denken so, ach du Scheiße. Also das ist manchmal echt anstrengend. Ich versuche aber trotzdem mir selber so immer Feedback zu geben und schaue mir auch die Sendungen an, auch wenn das oft unangenehm ist. Auch wenn man dann irgendwelche Coaching-Programme da hat, wo dann ein paar Szenen von einem auseinandergenommen werden, das ist echt unangenehm zum Teil. Aber ich glaube, dass man da auch hinkommen muss und sagt so, okay, man versucht das auch irgendwie dann professionell zu bewerten und sich dann nicht kleiner zu machen, als man ist. Also ja, das ist auch noch so ein Weg, weil ich früher immer sehr streng mit mir selber war. Ich war so eine typische, ja, so in der Schule war ich mal ein krasser Streber und auf dem Studium, dass man halt immer so, ja, was halt perfekt, aber man hat schon immer versucht, so das Maximum rauszuholen. Ich glaube, gerade so in der Kreativbranche muss man manchmal sagen, es gibt viele Wege nach Rom, das ist jetzt vielleicht ein Weg gewesen, ob das jetzt der perfekte oder beste war, keine Ahnung, aber ja, das ist auch noch so ein Learning, was ich mir für die nächsten Jahre vornehme, da mit mir so ein bisschen mehr ins Gleichgewicht zu kommen und zu sagen, so okay, die Sendung war jetzt in Ordnung, den und den Satz, da bin ich jetzt nicht einverstanden, aber das macht jetzt die ganze Sendung nicht schlecht. Mhm. Weil oft hast du dann trotzdem irgendwelche Sendungen, die vielleicht für den Zuschauer super waren, aber die hat dann irgendwie das Wort und das Wort nicht gepackt und dann gehst du mit einem schlechten Gefühl nach Hause und das ist irgendwie auch nicht Sinn der Übung. Ja.
Ja, ich kenne das gut vom Podcast hier auch. Also das einerseits, was die eigene Stimme angeht, eigentlich grundsätzlich ist es so, dass ich wenn die Podcast-Folge online ist, ich selber sie nicht mehr höre, weil dann ich habe sie dann schon 5-mal gehört, beim Schneiden, für die Anmoderation und so weiter und so fort. Dann kennt man sie eigentlich, muss man sie nachher nicht nochmal hören. Aber ein, zwei habe ich mir doch dann mal durchgehört, vor allem am Anfang. Und da gibt es eine Folge, ich glaube, das ist Folge 2 mit Urs Meier auf Schweizerdeutsch. Und da merke ich schon, habe ich dann schon auch im Nachhinein jetzt gemerkt, oh, du warst unglaublich nervös und du hast dich oft verhaspelt oder du hast dich, ne, also da hast du schon gemerkt oder ich selber gemerkt, oh, das geht's ja gar nicht. Und deine Stimme ist sowieso katastrophal. Aber man gewöhnt sich dann an die eigene Stimme irgendwann einigermaßen, obwohl man ja das, was man selber hört, wenn man spricht, ganz anders ist als das, was man dann, wenn man es an die Sprachnachricht hört oder so. Aber man gewöhnt sich dran. Aber so richtig zufrieden ist man, glaube ich, nie hundertprozentig mit einer Sendung oder mit einer Folge. Aber ich glaube, das ist auch gut so, weil dann hat man immer wieder Ankerpunkte, wo man sagt, das könntest du noch besser machen, das hat sie jetzt so oft gesagt oder hier ist oder hier das Füllwort oder so. Ich glaube, das gehört zum Learning dazu.
Ja, voll. Aber was so die Krux in der Sache ist, du musst ja eigentlich auch in so einem Podcast oder in eine Sendung mit einem relativ hohen Selbstbewusstsein gehen. Weil wenn du da reingehst und sagst, boah, ich krieg das nicht hin, dann wird es auch nichts. Also musst du reingehen und sagen so, jo, wir machen das jetzt, wird alles gut. Und das ist dann halt immer das Schwierige, weil du gehst oft aus Sendungen raus, denkst du so, oh, das habe ich falsch gemacht, das hat nicht gepasst, bla bla bla. Hast du eine ganz lange Liste und dann hast du vielleicht 2 Tage später die nächste Sendung und musst aber reingehen und sagen so, yo, das wird heute die beste Sendung aller Zeiten.
Genau.
Und das ist nicht so einfach.
Ja.
Das ist immer so
ein Coin.
Ja, und klar, das ist aber auch ein Learning. Also das verstehe ich schon, dass du auch sagst mit der Stimme, dass du dich daran gewöhnt hast, das ist so. Aber was auch krass ist, wenn du dann mal einen Monat raus warst, hast du vielleicht mal einen Monat Sommerpause oder ja, es war halt keine Bundesliga beispielsweise und hast dann wieder die erste Sendung. Also man wundert sich, wie viel Routine man braucht, weil du bist dann echt wieder raus. Du hast dann das Gefühl so, das ist jetzt hier wieder ein richtiger Neustart und du musst dich dann da wieder erstmal so reinarbeiten. Das sagen auch erfahrene Moderatoren, die mal 2 Wochen im Urlaub waren, die eigentlich diese Sendung seit 1000 Jahren haben. Aber das ist wirklich krass, wie du dann manchmal wieder so das Gefühl hast, du fängst nur an.
Ja, und das auch wieder reinzukommen und auch wieder sich an gewisse Abläufe zu gewöhnen oder ja, auch wenn es klar ist, es gibt immer klare Abläufe, die irgendwie gleich bleiben, aber trotzdem soll es ja nicht genau immer gleich sein. Und wo stehe ich jetzt und wie muss ich jetzt und was sage ich jetzt und wie habe ich angefangen und so, das verstehe ich gut als Podcaster, dass da hier reinkommen. Obwohl ich sagen muss, ich habe jetzt noch nicht die große Pause irgendwie gehabt, irgendwie 4 Wochen oder so. Aber eben gerade das mit dem hintereinander oder beziehungsweise 2 Tage später. Ich hatte jetzt auch schon Tage, wo ich an einem Tag 3, 4 Aufnahmen hatte, so wie wir jetzt über Videocall. Und dann muss man sich schon auch einen Tag vorher oder 2 Tage vorher sagen, okay, denk dran, Donnerstag hast du 3, 4 Aufnahmen auf den Tag verteilt. Da musst du dann auch wirklich konzentriert sein über, ich sage mal, 3, 4 Stunden. Und dann, wenn dann die letzte Aufnahme durch ist und alles gut gegangen ist, dann ist so wie Adrenalin, dann fällt alles ab und sagst so, jetzt ist Feierabend. Jetzt kann ich auch nicht mehr reden, jetzt will ich nicht mehr reden. Lasst mich in Ruhe.
Ja. Ja, das habe ich auch am Anfang unterschätzt, wie viel dann immer abfällt. Ja. Also ich merke das immer gar nicht so vorher. Ich fühle mich auch selten aufgeregt. Aber trotzdem ist es so, wenn du dann nach Hause kommst und ja, nach der Sendung ist man schon noch aufgekratzt, aber wenn du dann irgendwie vielleicht auch am nächsten Morgen oder so aufstehst, dann merkst du, oh, boah, war irgendwie doch nicht so wenig wie gedacht.
Du hast die Olympischen Spiele 2028 in LA als nächstes Ziel gesagt. Hast du sonst dir schon Überlegungen gemacht in gewissen Sportarten, wo du vielleicht gewisse Events gerne mal dabei sein würdest, dann mal NBA irgendwie besuchen oder als beruflich dabei zu sein oder im Volleyball eben Olympische Spiele oder so oder im Fußball irgendwas Spezielles oder bist du da relativ locker und offen und lässt es auf dich zukommen?
Also privat habe ich schon ein NBA-Spiel besucht. Ich war mal in der UCLA und habe da studiert und habe so das ganze College-System des Sports einmal kennengelernt und das war schon beeindruckend. Da hat man, weil ich halt in Los Angeles war, natürlich auch ein Lakers-Spiel mitgenommen.
Hey,
und beruflich, also ich hätte natürlich Lust, auch mal was Richtung Leichtathletik zu machen. Und ich glaube, nach oben hin ist immer alles offen. Es gibt natürlich die großen Sportsendungen. Wer hätte da keine Lust drauf in meiner Branche? Deswegen, klar, also das würde ich alles nicht ausschließen. Aber ich versuche, mir weniger Druck zu machen dahingehend und auch zu sagen, ich arbeite kontinuierlich und will natürlich mich weiterentwickeln und will natürlich immer mehr und mehr und mehr. Das ist halt so ein Ehrgeiz, den ich habe.
Ja, auch gesund ist in der Branche.
Genau. Und ich versuche halt, das auch gesund zu halten und jetzt nicht zu sagen, so ich brauche jetzt unbedingt diese eine spezielle Sendung, sonst geht es nicht. Sonst ist mein Lebensziel nicht erfüllt. Weil wie gesagt, ich habe ja diese Einstellung, dass ich ja eh schon das erreicht habe, was ich erreichen wollte. Und ich versuche eher das zu genießen und dann auch Dinge einfach so ein bisschen mit dem Flow zu nehmen. Also da ist auch jeder anders. Ich glaube, dass es für viele vielleicht funktioniert, diese festen Ziele sich zu stecken. Aber ich bin tendenziell immer jemand gewesen, der zu ehrgeizig war und zu verbissen. Und da versuche ich halt wegzukommen und eher zu sagen so, man macht jetzt erstmal das, was man hat und ist da auch mal zufrieden mit. Mhm. Weil das, glaube ich, schon trotzdem jetzt in einer kurzen Zeit relativ viel war. Und auch mal jetzt sich hinzusetzen und zu sagen, wo man erstmal dankbar dafür einfach, also das ist wichtig, aber ohne dann halt stehen zu bleiben oder sich zurückzuentwickeln oder wie auch immer. Ja, also das ist mein Ziel. Einfach mein Hauptziel im Leben ist glücklich sein und jetzt gerade kann ich mich sehr glücklich schätzen. Und das kommt, das kommt. Ich habe auf jeden Fall Bock und ich habe auch schon so ein paar Sachen in der Pipeline, die neu sein werden, so in den nächsten Monaten. Ja, aber das Feld ist halt ja insgesamt in den Job wide open, weil ich glaube, da gibt es noch viel Spielraum. Ja.
Dann wünsche ich dir für alles, was du dir vorgenommen hast und dass du genauso, wie du gesagt hast, das genießen kannst, also dankbar sein kannst, trotzdem so weiterhin so ehrgeizig bist. Alles, alles Gute, beruflich und privat. Und vielen, vielen Dank, dass du hier dabei warst bei Sportsfreunde. Hat mich sehr, sehr gefreut, Anne, dich persönlich und auch beruflich kennenzulernen, so ein bisschen durch deinen Beruf zu gehen, berufliche Karriere. Vielen, vielen Dank, Anne.
Ebenso. Dankeschön für die Einladung. Hat mich auch sehr gefreut.
Buenos Aires am 16. Oktober 2024. Liam Payne stürzt vom Balkon seines Hotelzimmers. Mit 31 Jahren, in seinem Blut Alkohol, Kokain, Antidepressiva. War es ein Unfall? Ein Suizid? Oder hätte dieser Tod verhindert werden können? Der ex-One Direction Star wurde mit 16 berühmt, eilte danach von Recall zu Recall, von Bühne zu Bühne. Rückfälle, Therapieabbrüche, Neustarts inklusive, aber trotzdem, es ging immer weiter. In dieser Folge von Tat und Musik geht es nicht nur um seinen Sturz, sondern vor allem um die Frage, warum in diesem Geschäft kaum jemand mal rechtzeitig Stopp sagt. Liam Payne, Recall bis in den Tod. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.